Der letzten Sonntag nach dem Gottesdienst im Hochseilgarten. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Eigentlich kein Problem. Da sind Seile, da kann man drauf laufen, sind Bretter, auf die kann man treten. Das Problem ist nur Hochseilgarten. Das ist irgendwo ganz da oben und ich habe etwas Höhenangst. Vor knapp 2 Jahren war ich mit Schülern auf einer Klassenfahrt und unser Programm bestand eigentlich die ganze Zeit nur auch aus Hochseilgartenelementen. Für einen Lehrer eigentlich kein Problem, denn man kann ja den Schülern immer sagen, macht ihr. Und da gab es so eine sehr wackelige Hängebrücke, die auch noch sehr weit war und sehr hoch war. Und da kam so ein vorwitziger Schüler zu mir und sagte, Herr Lotz, wann gehen Sie über die Brücke? Da habe ich gesagt, also, wisst ihr, mir ist wichtig, dass ihr euren Spaß hier habt. Und wir haben nachher Mittagessen und ich befürchte, dass es vor dem Mittagessen leider nichts mehr wird und danach haben wir nicht mehr die Trainer da, können wir das leider nicht mehr machen. Als der letzte Schüler drüber gelaufen war, schaute jemand auf die Uhr und dann kamen mehrere zu mir, Herr Lotz. Wir haben noch Zeit. Und dann stand ich da. Und dann bin ich diese schon wackelige Treppe oder die Leiter hochgeklettert und musste über diese Hängebrücke drüber laufen. Also da fehlten so ein paar Bretter zwischendurch. Man musste große Schritte machen. Das hat geschaukelt. Und es war sehr tief. Und ich habe mir eins gesagt, Andreas, konzentrieren. Konzentrier dich auf das, was dir Kraft gibt. Und Bibelverse murmelnd bin ich dann von Brett zu Brett getreten und das war gut. Ich kam sicher auf der anderen Seite an, aber dann habe ich einen Fehler gemacht. Meine Schüler haben applaudiert und ich stand da und habe gesagt, ja toll, schaut mal euer Lehrer, was der drauf hat. Da war meine Konzentration weg und beim Zurücklaufen habe ich nicht mehr auf die Bretter geachtet, sondern ich habe nur noch auf die Lücken geachtet und durch die Lücken konnte man leider bis zum Boden gucken. Bei den Brettern konnte man nur dorthin schauen, ja, was einen Halt gab. Ich habe also erlebt, dort, wo Konzentration wegbricht, wo die Konzentration aufhört, das ist oft gleichbedeutend mit einer Schwächung. Und der Predigt heute geht es auch um das Thema Konzentration. Es geht auch um Schwäche oder Schwächung. Es geht um den Wert von Wiederholung. Auch um eine Art Friendly Fire, Angriff aus den eigenen Reihen, die den Glauben schwierig machen können. Ich lese den Text aus Philipper 3, die Verse 1 bis 3. Philipper 3, Verse 1 bis 3. Was auch immer geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Der positive Nutzen eines leichten Lebensgefühls scheint hinlänglich belegt, auch in der Medizin. Es gibt Angebote wie Lachseminare, Lachyoga und Lachtherapien. Und wenn es einen Persönlichkeitstrainer gäbe oder einen Coach gäbe, der seinen Klienten ein dauerhaftes Lebensgefühl der Freude erzeugen könnte, er wäre reich und berühmt. Ein Großteil unserer Spaßindustrie basiert darauf, dass es in uns eine Sehnsucht nach Freude, nach dieser besonderen Form von Leichtigkeit gibt. Und wer selbst schon Freude erlebt hat, und das sind wir, denke ich und hoffe ich alle, der will mehr. Doch wenn es mehr gibt, wenn es Freude gibt, die nicht nur punktuell in unserem Leben eine Rolle spielt, sondern weitergeht, länger trägt, wo gibt es sie? Freut euch im Herrn? Oder wie Paulus ein Kapitel später schreibt, freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Oder an anderer Stelle, 1. Thessalonicher 5, Vers 16, seid allezeit fröhlich. Eine zentrale Ermahnung bei Paulus, die Aussicht auf solch ein langanhaltendes Lebensgefühl nahelegt. Aber wie sieht's bei Paulus selber aus? Wie ist sein Leben? Paulus schrieb diesen Text aus der Gefangenschaft heraus. Die Perspektive seiner Gefangenschaft beschreibt er im Kapitel vorher in Vers 17 und 18. Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Paulus steht keine Beförderung bevor, auch kein Ausflug in Hochseilgarten oder irgendwas, was ihm vielleicht Freude machen würde, sondern die Perspektiven sind aus unserer Sicht relativ trostlos und doch ist es ein Leben, das gezeichnet ist durch Trost, durch Halt, durch Stärkung. Paulus hat selbst in seiner aktiven Zeit als Jude Christen verfolgt und er wusste, wie hart Christenverfolgung sein kann. Wie viele Menschen durch ihn ums Leben gekommen sind, wissen wir nicht. Aber mit Sicherheit hat Paulus ja dafür gesorgt, dass etliche Christen auch getötet und nicht nur gefoltert wurden. Und er selbst hatte Folter erlebt, hatte Misshandlungen erlebt und er war jetzt an einem Punkt angekommen, wo er nicht wusste, wie lange wirst du noch leben? Und trotzdem schreibt er, oder vielleicht auch gerade deshalb, weil er es selbst erlebt hat, freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Paulus ist kein Einzelfall in Bezug auf diese Freude. Diese Freude ist kein Privileg der ersten Christen, der sogenannten Urchristen, sondern ich habe ein paar Überschriften gefunden, die mich nachdenklich stimmen. Aus der Welt vom 20. August, dort war ein Artikel überschrieben mit den Worten »Beispielloser Anstieg von Gewalt gegen Christen«. Und auf der Homepage von Open Doors ist zu lesen, mindestens 73 christliche Kirchen sind in Ägypten in den letzten Tagen zerstört worden. Zudem wurden zahlreiche Schulen, Geschäfte und Häuser geplündert und niedergebrannt. Die Zahl der Todesopfer steigt stetig. Und Überschrift vom 1. Juli, auch aus der Welt, Christen werden weltweit am stärksten unterdrückt. In Zahlen in ca. 130 Ländern weltweit werden Christen verfolgt oder benachteiligt. Open Doors, die christliche Menschenrechtsorganisation, schätzt die Zahl der verfolgten Christen auf 100 Millionen Menschen. Täglich werden Christen aufgrund ihres Glaubens getötet und trotzdem, oder, das sage ich immer dazu, vielleicht auch deshalb, ist das Christentum nach wie vor weltweit die am stärksten wachsende Religion. Es sind Menschen, die nicht das Leid wählen. Menschen, die nicht die Verfolgung wählen, um der Verfolgung willen, sondern Menschen, die die Gemeinschaft mit Gott wählen und dafür bereit sind, auch Leid und Verfolgung in Kauf zu nehmen. Man fragt sich, was ist das Geheimnis? Warum sind es so viele Menschen, denen die Gemeinschaft mit Gott so wichtig ist? Ich habe vor Jahren einen Studenten kennengelernt aus Republik Kongo, ehemaligen Zaire. Und er sagte zu mir, ihr Deutschen, ihr seid ein Phänomen, wenn ich das mir anschaue. Ihr lauft oft so rum, Mundwinkel nach unten gezogen, traurig, nachdenklich, irgendwie wenig fröhlich. Und ich kann dir eins sagen, von meiner Familie, wir waren zu Hause 11 Leute. Und wenn du morgens aufgestanden bist und du warst schlecht gelaunt, du konntest es gar nicht lange durchhalten. Die anderen waren gut drauf und das färbt ab. Jeder von uns hat das schon erlebt, wie Beziehungen Einfluss auf einen nehmen. Man trifft jemanden, der fröhlich ist und die Freude springt über. Man sieht ein Kind, das lacht und man ist geneigt, mitzulachen, sich mitzufreuen. Beziehungen haben Auswirkungen auf uns und die Beziehung zu Gott, die verändert. Paulus hat das in seiner Beziehung zu Gott erlebt, denn Freude ist eine Eigenschaft Gottes. Die Beziehung zu Jesus, das hat Paulus erlebt und mit ihm viele, viele andere. Die Beziehung zu Jesus verändert, sie trägt und sie stärkt. Deshalb fordert Paulus nicht einfach, freut euch. Das ist vermessen zu sagen im Angesicht der Verfolgung, sondern er sagt, freut euch im Herrn. Basis ist und bleibt die Gemeinschaft mit Gott. Und in dieser Gemeinschaft werdet ihr diese Freude erfahren. Eine Freude, die wir nicht selber machen können, nicht mit irgendwelchen Übungen und Trainings, mit Grins- und Lachübungen, sondern ein Geschenk Gottes, das aus der Beziehung zu ihm erwächst. Wir haben das in Galater 5, Vers 22 und 23a. Dort heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Das heißt, die Begegnung mit Gott, die Beziehung zu Gott, die verändert, die prägt und gestaltet ein Leben positiv mit Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und Johannes 15, Vers 5, dort heißt es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Es gibt ja dieses Missverständnis, und ich habe in meinen Unterlagen nachgeschaut, vor 2 Jahren habe ich das schon mal erwähnt, rund um das Thema Spaß und Freude. In unserer Sprache mischen wir das so. Wir reden von Spaß und hoffen, es wäre Freude, oder wir reden von Freude und meinen eigentlich Spaß. Und doch sind die beiden relativ unterschiedlich. Spaß kommt aus dem Italienischen, das Wort. Wenn man es ins Deutsche übersetzt, steht es für Vergnügen, für Zeitvertreib, für Zerstreuung. Und die Spaßangebote, die auf uns einprasseln, die haben das Ziel, uns nicht über lange Zeit zu verändern, sondern uns den kurzen Kick mitzugeben, eine kurze Ablenkung, kurze Alternative zum Alltag. Die Freude, von der hier die Rede ist, ist anders. Die Freude misst sich nicht in Lach- oder Lächelstunden und Minuten. Auch nicht in einem Herumhüpfen und Jubeln, sondern es ist ein positives Lebensgefühl, das aus einer Konzentration heraus entspringt, das ihren Grund findet in der Konzentration auf die Beziehung zu Jesus. Ich habe zum Einstieg schon gesagt, was mit mir los war, als meine Konzentration nachließ. Dort auf dieser schaukelnden Hängebrücke. Solange ich konzentriert war, hatte ich Kraft. Als die Konzentration weg war, habe ich meinen persönlichen Einbruch erlebt. Und ich habe so überlegt, was meinen Blick ablenken kann, was meinen Blick wegnimmt von Gott, von seinen Möglichkeiten, was mich ablenkt von der Gemeinschaft mit ihm. Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, und als ich heute Morgen mit dem Fahrrad fuhr, dachte ich, den wichtigsten habe ich gar nicht mir notiert. Was verschiebt meinen Blick von Jesus auf anderes? Und mir ist aufgefallen, das, was am stärksten Einfluss auf mich hat, ist die Normalität. Das ganz normale Leben. In den Ferien hatte ich Probleme mit meiner Zunge. Und ich konnte ein paar Tage nicht richtig essen. Da erlebt man ein Brötchen ganz anders. Und als ich dann wieder Schokolade essen konnte, habe ich gesagt, wow, toll, so schön. Aber die Monate und Jahre vorher, da habe ich Schokolade einfach nur gegessen. Und ich erlebe in meinem Leben, die Dankbarkeit für das Normale, die bleibt oft auf der Strecke. Und ich sage mir, ich habe ein Anrecht auf meine Gesundheit. Ich habe ein Anrecht auf mein Gehalt. Ich habe ein Anrecht auf meine Familie. Ich habe ein Anrecht auf mein Leben. Und dann gucke ich immer mehr auf mich. Auf mich, auf meine Möglichkeiten und nicht mehr auf Gott und sein Geschenk. Dass jeder Tag, den ich erleben darf, das ein Geschenk ist. Es gibt andere Punkte, die meinen Blick von Gott wegziehen. Probleme. Ängste. Und dann melden sich Probleme. Das fängt oft ganz, ganz klein an. Und dann sagt dieses Problem zu mir, hey, Andreas, ich bin so mächtig, dass es für dich wichtig ist, sich allein mit mir zu beschäftigen. Ich habe nicht nur Angst vor Höhe, sie lernen heute einiges über mich, ich habe auch Angst vor Hunden. Und ich fahre jeden Tag auf dem Weg zur Schule manchmal an bis zu 15 freilaufenden Hunden vorbei. Und so als ängstlicher Mensch habe ich eins gemacht, ich habe die Hunde fixiert. Ich habe ihnen tief in die Augen geschaut, habe gedacht, damit sehe ich jede Erregung meines Gegners und wenn der auf mich zuspringt, dann bin ich schon gewarnt. Ich habe das nie als hilfreich empfunden, dass ich mich so drauf konzentriert habe. Ich habe danach gelernt, schau niemals dem Hund in die Augen. Und das, was ich daraus weiterhin gelernt habe, wenn dich was ängstigt, wenn dir was Probleme macht, schau nicht drauf. Die Angst wird nicht kleiner, die Probleme werden auch nicht kleiner. Schau dorthin, wo es die Lösung gibt. Und das ist Gott. So können, ja, der andere Punkt ist Stress. In den letzten Jahren habe ich neben dem Beruf noch studiert und habe erlebt, meine Zeit ist begrenzt. Und ich habe überlegt, wo kann ich Zeit abknabbern? Und dann fängt man an, kürzere Bibelstellen zu lesen, schneller zu beten. Man überspringt mal den einen oder anderen Tag, wo man jetzt das nicht mehr hat unterbringen können, weil man ja noch für die Uni hat was lesen müssen. Aber die Frage ist, sind die Stressbelastungen so wichtig, dass wir unsere Beziehung zu Gott deshalb auf Eis legen und sagen, Gott, du bist ja auch noch da, wenn ich fertig bin mit meinem Stress. Es gibt aber auch positive Dinge, die mich ablenken von Gott. Das kann Erfolg sein, dass ich erlebe, wow, ich habe Chancen. Ich habe Möglichkeiten, es läuft, es ist super. Und der Erfolg sagt zu mir, Andreas, du bist gut. Mach weiter, konzentriere dich auf mich, ganz auf mich. Mach es intensiver, dein Erfolg könnte noch größer werden. Aber wie sieht's aus mit meiner Beziehung zu Gott? Kann mir der Erfolg das geben an Freude und Lebensqualität, was Gott schenkt? Freut euch im Herrn. Ist die Botschaft von Paulus, ist die Botschaft der Bibel und stellt die Frage, wie unsere Prioritäten gesetzt sind. Wenn wir durch gute Zeiten gehen, wie sieht es da aus mit unserem im Herrn sein, in der Beziehung zu Gott sein? Und in schwierigen Zeiten, wie sieht es da aus? Setzt die Prioritäten richtig? Behaltet immer den Blick auf Christus gerichtet. Paulus hat viele Briefe geschrieben. Wie viel, wissen wir nicht. Wir wissen, wie viele uns überliefert sind. Aber er hat noch viel mehr geschrieben und er hat viel gepredigt und hat Menschen Mut gemacht, sie wachgerüttelt, gelobt, gedankt. Und allen Anschein nach hat er auch Kritiker gehabt. Er schreibt in Vers 1b, ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Da waren Leute, die haben gesagt, Paulus, was schreibst du denn das schon wieder? Das hast du doch schon mal geschrieben. Was willst du denn? Schau mal, jetzt predigst du, hast du das nicht schon mal gesagt? Immer die alte Leier. Aber Paulus wird nicht müde, immer auch auf den Kern der Botschaft zu kommen, ihn zu wiederholen. Wiederholungen sind dann wichtig, wenn sie uns an das Wesentliche erinnern, das, was wirklich wichtig ist. Wenn wir uns Sportler anschauen, gestern hatte die Bundesliga Geburtstag, 50 Jahre alt. Und wenn man sich Sportler anschaut in ihrer Entwicklung, was wird denen gesagt, wenn es darum geht, Bewegungsabläufe zu lernen? In der Regel wird immer das Gleiche gesagt. Es wird auf die wesentlichen Punkte im Bewegungsmuster hingewiesen. Oder Fußball-Bundesliga-Profis, wenn sie auf das Spiel eingestimmt werden, da sagt der Trainer nicht, ihr wisst ja Bescheid, ich habe euch vor anderthalb Jahren schon mal gesagt, worauf es ankommt, sondern es wird wiederholt. In der Wiederholung liegt die Chance der Vertiefung, sich auf das Wesentliche auszurichten. Und für Paulus ist das Wesentliche und das Wichtigste die Beziehung zu Jesus Christus im Mittelpunkt eines Lebens. Nicht als Auftrag für ein klösterliches Leben, abgeschieden, zurückgezogen, sondern für den ganz normalen Alltag. Konzentration. Unser Sohn kann Fahrrad fahren und wir waren neulich unterwegs. Er fährt brav auf dem Bürgersteig und plötzlich tut es einen Schlag. Er lag am Boden. Ich bin zu ihm hin, habe ihn aufgehoben und dann sind wir weitergefahren und er sagte zu mir, Papi, das ist blöd, aber mein Kopf will immer überall hinschauen und dann falle ich hin. Das ist blöd, mein Kopf will immer überall hinschauen. Er will gar nicht hinschauen, aber sein Kopf guckt immer und dann falle ich hin. Und dieses Gucken auf den Mittelpunkt, die Konzentration auf Christus, die gerät so leicht aus dem Blick. Wir wollen vielleicht gar nicht anders, aber wir schauen überall herum. Und dann fallen wir hin. Es gibt ein Buch, ich habe einen Artikel darüber gelesen, da hat eine Frau ältere Menschen interviewt über ihren Leben und über ihren Lebenssinn. Und es kamen traurige Geschichten dabei heraus. Also ich denke, es kamen auch sehr viele positive Geschichten dabei heraus. Ich habe eine traurige gelesen, wo ein älterer Herr da ist. Und er hat gesagt, ja, für ihn war es wichtig, seiner Familie alles zu ermöglichen. Er hat gearbeitet, Geld aufgetrieben, sodass seine Kinder tolle Ausbildung machen konnten, super berufliche Perspektiven hatten. Seine Frau und ich jammern musste über irgendwas, das gefehlt hätte. Und jetzt, in so hohem, fortgeschrittenen Alter entdeckt er wollte seiner Familie zeigen, dass er sie liebt. Aber er hat sich nie in die Beziehung investiert. Er hatte keine Zeit für das Miteinander, weil er arbeiten musste. Und für uns als Christen ist es wichtig, immer mal wieder innezuhalten und zu überlegen, wo stehe ich in meinem Leben? Wie hat sich mein Leben weiterentwickelt? Wie geht's mir mit meinem Mittelpunkt, Jesus Christus? Und es ist gut, wenn wir diese Zäsuren immer wieder im Leben drin haben und wenn immer wiederholend auch gemahnt wird, mach dir Gedanken, machen Sie sich Gedanken. Besser, als wir irgendwann, wenn wir vielleicht durch äußere Umstände zur Ruhe gezwungen sind, dann darüber nachzudenken. Also es ist gut, wenn man dann auch drüber nachdenkt und die Chance sieht, aber viel besser, wenn man auch vorher schon oft innegehalten hat. Ich habe mir noch notiert, Wiederholungen helfen beim Entdecken und Vertiefen. Ich bin ja im christlichen Elternhaus groß geworden. Das erste Buch, was ich mir von meinem eigenen Taschengeld gekauft habe, war eine Lutherbibel, damals subventioniert für 5 D-Mark. Und ich habe schon früh angefangen, in der Bibel zu lesen. Aber als ich ein bisschen älter wurde, fragte ich mich, warum soll ich denn noch in der Bibel lesen? Hab doch so gut schon wie alles gelesen. Ich kenne die Geschichten. Gab so Bibellesehilfe, guter Start. Das habe ich ausgefüllt, ohne in der Bibel lesen zu müssen. Ich kannte mich ja gut aus. Und ich habe mich jahrelang gefragt, warum soll ich mich dann weiter mit beschäftigen, wenn ich schon so viel Ahnung habe? Und dann habe ich einen DVD-Vortrag von einer gehört, die mit Christsein gar nicht viel am Hut hat, die aber die Wiederholungen gewürdigt hat. Ich habe es mir ein bisschen umformuliert, ihre Botschaft, wenn sich dein Leben weiterentwickelt, wirst du im anscheinend Bekannten immer wieder Neues entdecken. Wenn sich dein Leben weiterentwickelt, wirst du im anscheinend Bekannten immer wieder Neues entdecken. Das heißt, mein Leben entwickelt sich weiter, mein Leben verändert sich. Und wenn ich Bekanntes sehe, Bekanntes lese, dann werde auch ich immer wieder Neues dabei entdecken. Und so ist es wichtig, bereit zu sein, zu Wiederholungen, sich mit Bibel auseinanderzusetzen, auf Gottes Wort zu hören. Zum Schluss des Textes wird Paulus deutlicher. Dort heißt es, nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Das war ein großes Thema. Judenchristen, die forderten eine Beschneidung durchzuführen, als Zeichen dafür, dass man Christ ist. Und es wurde zu einem der bestimmenden Themen der Anfangszeit. Es wurde also vorgeschrieben, wie das äußere Verhaltensmuster sein sollte. Und dabei geht es doch eigentlich um die Beziehung zu Gott. Deshalb widerspricht Paulus an dieser Stelle vehement und weist darauf hin, entscheidend ist die Frage, was meine Beziehung zu Gott stärkt und was sie schwächt. Es geht nicht um irgendwelche Verhaltensmuster, die man nachmacht, irgendjemanden, den man nachahmt, bestimmte Dinge, an die man sich hält, sondern um das, was die Beziehung zu Gott stärkt oder schwächt. Und nicht, ein Christ sollte so und so sein und dies und jenes tun. Ja, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Freude aus der Konzentration, aus der Beziehung zu Gott. Und ich möchte noch abschließend sagen, was mir persönlich hilft und geholfen hat, in diese Konzentration zu kommen, diese Beziehung zu leben zu Gott. Wie gesagt, es bedeutet für jeden was anderes, deshalb kommt kein Katalog, so und so sollte es sein. Man muss nicht morgens 20 Minuten Bibel lesen, man muss nicht dies und jenes machen, aber ich für mich habe erlebt, wie gut es für mich ist, Zeit zu haben, stille zu werden, in der Bibel zu lesen. Manchmal lese ich dabei mehrere Kapitel am Stück, manchmal komme ich über den ersten Vers nicht hinaus und beschäftige mich mit dem ersten Vers über einen längeren Zeitraum. Dann Gebet, das Reden mit Gott. Ich bete relativ viel, vielleicht. Manchmal mein Eindruck, aber wenn ich mir dann meine Gebete anschaue, dann bin ich oft beim Bitten und Fordern. Wie sieht's aus beim Dank und Lob? Und versuche mich wach zu rütteln und in eine Haltung der Dankbarkeit zu kommen. Ja, mein Sohn klopft schon mit den Füßen auf den Boden. Es ist Zeit, zum Schluss zu kommen. Hallo, Finn Joel. Genau. Also, Paulus, dann in Kapitel 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Eine Ermahnung, die uns gilt, mit dieser Aussicht, Freude ist möglich. Und diese Freude kommt aus Konzentration auf Gott, kommt aus der Beziehung zu Gott. Sie können wir uns nicht selber erarbeiten und erwirtschaften, sondern sie ist ein Geschenk Gottes. Und ich wünsche jedem Einzelnen, dass dieses Geschenk Gottes ja das Leben prägt und gestaltet. Amen.